Herzlich willkommen bei Viele Wege führen nach Mein Name ist Roland Heep.
Mein Name ist Gerrit Streberg.
Wo kommen wir her, wo gehen wir hin und was sollen wir hier?
In unserem Podcast stellen wir die großen Fragen.
Und haben auch keine Antwort.
Aber vielleicht finden wir ja heute eine in Ausgabe 57 von Viele Wege führen nach
Jo, 57. Ja. Hast du gut gesagt, Gerrit.
Habe ich das gut gesagt, danke schön.
Das hast du schön gesagt. Das, das von deinen Lippen so kommt,
ja,
ja. 57, ja. Die Suche nach den Antworten, die hat uns aus dem Studio getrieben, sozusagen. Aus dem Studio, das hört sich auch total gut an, ne?
Ja, ja.
Man könnte auch sagen, aus meiner Küche.
Ja, wollte ich gerade sagen.
Genau. Ja, aber wir waren tatsächlich, oder auch da müssen wir jetzt lügen, ich war unterwegs.
Ja,
Gary,
ja.
Nee. Der faule Sack, hat natürlich schön zu Hause gesessen, hat sich irgendwie guten Tag gemacht.
Abgearbeitet, möchte ich mal dazu sagen,
und,
während du...
Wenn ich musste nach London fahren und nach Berlin, um das Neueste aus der Psychedelik-Szene zu erfahren.
Ja.
Der wissenschaftlichen Psychedelik-Szene zum Teil, aber
du,
auch
du armer
überhaupt.
Kerl.
Ich tu mir auch sehr leid. Ja, herzlich willkommen. Hatten wir gerade schon mal gesagt, aber man kann das ja ruhig zweimal sagen.
Mm-hmm.
Ja, heute geht es um die Breaking Convention in London.
Was ist das nochmal ganz kurz?
Ja, das ist, haben wir ja schon vor 2 Jahren. Die findet ja alle 2 Jahre statt. Da waren wir letztes Mal zusammen da.
Ja.
Und das ist die größte Konferenz zum Thema Psychedelika in Europa.
Mm.
Also die findet an der University of Greenwich statt,
was
ja nicht Greenwich heißt oder Greenwich oder so ähnlich. Wobei die Greenwich ist da vielleicht irgendwo.
Ja.
Eine University of Greenwich, also in dem altehrwürdigen Gebäude.
Sehr schöne Lokation.
Sehr schöne Lokation mit einer schönen großen Wiese, wo man auch sehr nett sitzen kann. Aber drin findet natürlich das Interessante statt, nämlich in 5 Hörsaalen. Sälen, parallel,
ja.
Vorträge zum Thema Psychedelika im Großen und Ganzen, weitesten Sinne, Details kommen wir gleich zu. Ja, wie gesagt, findet alle 2 Jahre statt und ich glaube, diesmal waren ungefähr 1000 Leute da an Gästen und ich glaube, es gab so mindestens mal 150 plus Vorträge.
Mhm.
Es gab, ich glaube, weiß ich nicht, 30 Workshops. Es gab jeden Abend Live-Musik und DJs. Es gab eine Kunstausstellung. Es gab natürlich so Sachen wie Büchertische und man konnte auch alle möglichen Sachen testen. Jetzt keine Substanzen natürlich,
weil natürlich
das ist ja illegal in England, aber andere Dinge kann ich gleich von erzählen. Also da war wirklich, wirklich was los und
man muss auch mal dazu sagen, das ist auch keine so eine Hippie-Dippie-Veranstaltung, das ist schon sehr ernst gemeint. Also da.
Naja, jein, natürlich, also ich sag mal so, ich war ja auch noch in Berlin, wie ich gerade schon angedeutet habe. Da war eine andere Konferenz, fand da statt, die Insight 2019, organisiert von der European Foundation for Psychedelic Science, der Mind Foundation, an der Charité fand das statt. Und darüber reden wir aber erst in der nächsten Sendung, weil wir haben so festgestellt, dass es doch ein bisschen viel ist, das jetzt in eine Sendung zu packen.
Charité.
Ja, und wo du sagst, da ging es sehr seriös und ernst zu.
Mhm.
Da kommen wir dann nächstes Mal zu.
Okay.
Die Breaking Convention, also ich sag mal, die ist so, wie man sich Psychedelic so vorstellt. Nämlich sehr bunt, sehr kaleidoskopartig, alles wild durcheinander. Also es gibt irgendwie Neurowissenschaftler, Psychologen, Schamanen, Künstler. Es gibt auch Hippies, gibt Normalos, es kommen Therapeuten. Es waren Fernsehmoderatoren da. Die Gründerin oder eine der Gründerinnen von Extinction Rebellion hat einen Vortrag gehalten. Es gab Comedians, Shane Mouse und Adam Strauss waren ja auch da.
Shane Mouse.
Er hat auch diesen Film gemacht, Psychonautics. Shane Mouse hat auch einen eigenen Podcast.
Ja. Ist das der, ist das dieser Comedian, der halt auch so ein, so ganz, so sein, der hat eine, also ich hatte kürzlich eine Dokumentation auf der Playlist, aber dummerweise durch unseren komischen Umzug da, dann konnte ich den nicht gucken und dann war der irgendwann wieder verschwunden, weil ich den nur für 30 Tage gemietet hatte, wo ein amerikanischer Comedian so über seine Psyche.
Genau.
Das wird er sein.
Ja,
ne?
Ja, der Film ist gut. Ich habe den schon gesehen.
Ah, okay.
Das lohnt sich. Können wir auch vielleicht noch mal empfehlen später.
Oh.
Die waren auch da. Die haben auch am Abend, bevor es richtig losging, haben die auch Stand-Up-Sets gemacht.
Oh Mann, echt?
Ja, habe ich aber verpasst.
Ach so.
Ging nicht.
Ja, wäre ich dabei gewesen, hätte ich das nicht verpasst.
Das wäre natürlich your Alley
Scheiße.
Gewesen.
Ja, echt.
Ja, also es war wirklich super, super bunt gemischt.
Ja.
Und da hat man also das ist, glaube ich, wirklich das, was man sich so vorstellt, wenn man denkt, oh, da reden jetzt Leute 3 Tage lang über Psychedelics. Mhm. Ne? Und ich habe auch viele Leute getroffen, also unter anderem auch einige von unseren Gästen, der ja. James Jesso, den wir ja schon mal hier hatten, oder nicht hier, sondern über Skype, aber
konnte,
virtuell.
Ja,
hier,
ja, virtuell. Konnte den, der sich noch erinnern? Ja, ne?
Ja, natürlich, ja, den habe ich ja auch immer mal wieder noch kommuniziert mit und den habe ja. ich auch dann damals vor, ist auch noch nicht so lange her, auch vor 2 Jahren, glaube ich, da in Berlin getroffen.
Ah, ja, ja.
Bei der Entheoscience ja. und der Gründer, oder beziehungsweise nicht der Gründer, weiß ich gar nicht, ob er der Gründer ist, auf jeden Fall der Organisator von der Entheoscience, der Joe Schraube, den wir ja auch schon mal als Gast hatten, der war auch da. Ich habe auch den Thorsten Passi getroffen, der ja ein ganz toller Wissenschaftler ist, hier aus Deutschland, der sich mit dem Thema beschäftigt. Ich habe mich mit Leuten, natürlich mit allen möglichen Leuten unterhalten, die da auch Vorträge gehalten haben. Aber ich habe auch zum Beispiel die eine getroffen, die Jenny, kannst du dich noch erinnern, letztes Jahr, so eine Asiatin, aus die auch bei Olli war, genau, die war auch wieder da.
Ja, ja,
okay. Also es ist schon so lustig, ne? Man sieht sich dann alle 2 Jahre quasi auf der Wiese an der Uni und ja, catcht up so ungefähr. Ne?
Ich frage mich, ob der wie ist er noch, der
Jeroen.
Ja.
Nee, der war nicht da, habe ich der auch war nicht da. Gefragt, nämlich okay. die Jenny, ob sie das wüsste und sie meinte, nee, diesmal sie hätte wohl mit ihm noch kommuniziert.
Ah, okay, da, okay, so, okay.
Genau, ja. Also wie gesagt, es war sehr, sehr bunt und wild. Also die Vortragsreihen waren auch, also man muss sich das so vorstellen, also es gab eben letztes Jahr oder nicht letztes Jahr, vor 2 Jahren gab es, glaube ich, parallel 3 Vortragsreihen, also Tracks, sagt man im Englischen. Also man musste sich sozusagen zwischen 3 Vorträgen entscheiden, die man jetzt gucken konnte.
Ja,
man kann ja in einem Raum sitzen mit der Bilokation, da üben wir ja noch. Diesmal waren es 5.
Oh.
Also das Volumen hat sich sehr gesteigert. Da sieht man auch ein weiteres Zeichen, glaube ich, dafür, dass dieses ganze Thema natürlich immer größer wird und immer mehr Interesse findet, ne, sowohl in allen Lebensbereichen eigentlich. Mhm. Und das gab quasi verschiedene Hörsäle verschiedener Größenordnungen. Die haben sie dann auch alle extra so genannt. Hier die Hoffman Hall, also nach Albert Hoffman, oder den Schulgin-Scheck.
Ja,
nach Sascha Schulgin und die Sabina Stage. Das ist ja hier die Sabina, wie heißt sie, Maria Sabina? Nee, auf jeden Fall die Schamanin aus Mexiko, die damals eigentlich so die Pilze, dem Gordon Wasson war das, glaube ich, oder schmeiße ich den wieder durcheinander? Auf jeden Fall die sozusagen mit in den Westen gebracht hat. Dann gab es auch das Osmond Auditorium und die Eisner Entrance Hall. Also das waren so verschieden große Räume, in denen zwischen denen pendelte man halt halbstündlich hin und her. Also die meisten Vorträge waren immer so getaktet auf 1/2 Stunde.
Mhm.
Und es gab halt eben täglich in jedem dieser Räume um die 10 bis 12 Vorträge. Also kann man sich ausrechnen über 3 Tage. Also wahrscheinlich mit 150 bin ich noch konservativ. Und die waren oft thematisch geordnet. Also es gab zum Beispiel dann mehrere Vorträge zum Thema Microdosing. Es gab mehrere Vorträge zum Thema Cannabis, was ja traditionell oder streng genommen eigentlich kein Psychedelika ist, was auch in den letzten Breaking Conventions, glaube ich, gar nicht so groß vorkam. Unter anderem auch, weil es natürlich unheimlich viele andere Veranstaltungen zu dem Thema gibt in Conventions. Es gab Vortragsreihen zum Thema Pflanzenmedizin, Heilung, Neuropharmakologie, Anthropologie, Gesetze, wie geht das damit, Legalität, Illegalität. Es gab was über Neurowissenschaft, über psychedelische Geschichte, Philosophie, dann auch einige Substanzen wie DMT oder Chacruna oder 5-MeO-DMT hatten eigene Tracks. Es gab natürlich auch was über negative Erlebnisse mit Psychedelika. Es gab einen ganzen Track über Psychedelic Africa, wo halt Leute aus Afrika da waren und Vorträge gehalten haben. Auch indigene Perspektive, also Schamanismus aus Südamerika natürlich primär. Es gab was über Technologie, über das Feminine, über Sexualität und über Integration. Also man sieht schon ein unfassbarer
Bogen.
Das Kaleidoskop ist wirklich, und es ist natürlich eben ähnlich wie eine psychedelische Erfahrung auch sehr überwältigend, weil es ist natürlich komplett unmöglich, auch nur einen Bruchteil eigentlich von all diesen Sachen sich anzugucken. Weil, wie gesagt, man kann nur einen Vortrag nach dem anderen gucken und man will ja auch nicht die ganze Zeit Vorträge sehen, weil erstens kriegt man das irgendwie gar nicht mehr in den Kopf. Ich habe das teilweise gemerkt, dass ich am späten Nachmittag irgendwann Leute traf und die meinten, was hast denn du heute für einen guten Vortrag gesehen? Und ich musste echt überlegen, ich konnte mich an die von morgen schon überhaupt nicht mehr erinnern in dem Moment, weil es wirklich so, und dann fiel mir das nach und nach wieder ein.
Aber was waren dann deine Kriterien? Nach welchen Kriterien hast du deine Vorträge ausgesucht?
Ja, das war wirklich schwierig, ne? Also ich habe auf der einen Seite schon geguckt, so ein bisschen auch, wer hält wohl einen guten Vortrag? Hm. Einfach technisch gesehen.
Technisch
guten
gesehen,
Vortrag,
ja,
weil,
ja,
das muss man jetzt sagen, ich habe auch ein paar Mal ein bisschen ins Klo gegriffen. Ich will dir jetzt auch keine Namen nennen, um die Leute nicht zu diffamieren, aber es gab ein paar Vorträge, wo ich wirklich dachte, Mann, habt ihr euch vorher mal Gedanken gemacht? Habt ihr mal auch alleine so sprechen geübt,
ja, ja, ja,
vor einer größeren Gruppe, weil du hast teilweise dann echt nichts verstanden.
Das war letztes Mal aber auch, da waren wir auch, haben uns auch so einen Vortrag, ich weiß gar nicht mal, der war auch unendlich schlecht vorbereitet.
Ja,
der
Kill, also das ist dann sowas, wo ich auch denke, ach nee, das ist, finde ich auch ein bisschen,
ja,
fahrlässig.
Zeitverschwendung.
Doof, ne? Also
ja,
das war ein Punkt, natürlich thematisch, klar, das habe ich natürlich geguckt und habe auch versucht zu gucken, ja, wo ist es vielleicht auch was ich noch nicht so kenne, weil ich meine, wir beschäftigen uns ja jetzt schon viele Jahre mit dem Thema und vieles weiß man einfach, wenn man auch täglich, sage ich mal, so up to date ist mit den News, mit den neuesten Forschungsergebnissen und so, dann muss man sich jetzt nicht unbedingt wieder in einen Vortrag setzen darüber, wie gut MDMA gegen PTSD wirkt, weil das hat man jetzt ungefähr 100 Mal schon gehört.
Ja, ja.
Und es ist immer wieder inspirierend, davon zu hören, gerade wenn Leute dann ihre Geschichte erzählen und ähnliche Vorträge, wo auch, sage ich mal, Informationen jetzt nicht viel neue drin waren, habe ich aber trotzdem gehört, aus anderen Gründen, kommen wir nachher zu. Naja, und dann, klar, dann gab es auch manchmal Tipps oder so, ne? Und dann waren auch einfach Leute, die man sehen wollte, ne? Also wo ich gesagt habe, also zum Beispiel jetzt hier die Gail Bradbrook, die eine der Gründerinnen von Extinction Rebellion, das fand ich natürlich total interessant, gerade jetzt aktuell, ne? Mit Fridays for Future, Extinction Rebellion, Klimadiskussion und so, fand ich es total spannend, dass sie da war, weil sie offensichtlich ja auch eine Connection zu Psychedelica hatte. Das wusste ich ja auch nicht. Ne? Und das war dann so der Punkt. Ne? Also so habe ich dann geguckt irgendwie. Ja, und ehrlich gesagt auch so ein bisschen geguckt, dass ich nicht immer jedes Mal hin und her springe, dass ich auch mal möglichst in einem Track sitzen bleibe. Ja. Weil was man auch sagen, was auch interessant war, was sie halt gemacht haben, ist, sie haben halt in der Regel dann zum Beispiel 3 Vorträge zum Thema Microdosing gehabt. Und danach haben sie alle Vortragenden dahingesetzt und dann haben die sich noch mal so alle gemeinsam unterhalten und natürlich konnte man auch Fragen stellen.
Das ist interessant. Also
das
ein
heißt,
Q&A.
Genau, so ein Q&A, aber auch so ein bisschen so untereinander Austausch, ne, weil ja die verschiedenen Forschungen vielleicht gar nicht immer miteinander kommunizieren.
Was waren jetzt, ist jetzt vielleicht so eine große Frage, aber was waren jetzt deine, gab es irgendwelche neuen Erkenntnisse? Also weil du sagtest jetzt gerade, das Ganze ist gewachsen und so und das ist auch toll, aber gab es da tatsächlich jetzt irgendwelche neuen Erkenntnisse oder was du vor 2 Jahren noch nicht wusstest oder was vor 2 Jahren noch nicht bekannt war oder irgendwie?
Ja, also ich sag mal, im wissenschaftlichen Bereich, also so was ganz Neues weiß ich jetzt nicht. Also ich glaube, in der Wissenschaft, da wird primär natürlich immer wieder weiter geforscht und geguckt, wie können wir wissenschaftlich die Wirkungsweise von diesen Substanzen belegen im Sinne jetzt von Heilmöglichkeiten. Also ich muss ja beweisen wissenschaftlich, dass es gut ist, Psilocybin in einer großen Menge zu nehmen, um meine Depressionen für eine längere Zeit in den Griff zu bekommen. Das kann ich ja nicht einfach nur behaupten. Also das kann ich zwar, aber wenn man wirklich ernsthaft daran interessiert ist, dass das Ganze vielleicht mal angewendet wird, auch ne, therapeutisch, legal, dann muss man das ja nachweisen. Also in dem Bereich ist natürlich extrem viel gewesen. Da gab es auch viele Vorträge, wo immer wieder gezeigt wurde, dass es eben so ist. Ne? Also irgendwelche Studien. Also in London selber ist ja das Imperial College ganz vorne dabei mit Robin Card Harris und Ben Sessa ist auch, glaube ich, noch dabei und da gibt es eine ganz riesige Truppe, die wirklich ganz vorne in der Forschung sind in Europa und natürlich gibt es in Amerika Johns Hopkins Institut und so weiter. Das war natürlich jetzt, das war tatsächlich da noch nicht raus, aber das ist ja ganz interessant, dass es kam jetzt die letzten Tage raus, dass es ja jetzt ein neues psychedelisches Forschungszentrum eröffnet wird im Johns Hopkins an der Uni, das ja zum Großteil auch irgendwie mitfinanziert worden ist von Tim Ferriss, den wir auch gerne hören. Der hat irgendwie 17 Millionen Dollar aufgetrieben, davon hat er selber wohl 2 hingelegt und hat wohl bei allen möglichen wohlhabenden Leuten Geld gesammelt und das ist jetzt ein neues extra dafür eingerichtet, also für die Forschung an Psychedelika eingerichtetes Zentrum an der Johns Hopkins Universität.
Oh,
das ist, okay. Das ist quasi das, glaube mit das eines der wenigen. Es gibt natürlich das Imperial College hat auch ein eigenes und ich glaube die in Zürich, die weiß ich gar nicht genau. Aber ich glaube, die haben auch ein eigenes, wirklich dafür dedicated Zentrum. Aber da bin ich nicht hundertprozentig sicher. Aber das kommt, da sieht man halt auch, okay, da waren anscheinend Leute bereit, ne, jetzt 17 Millionen Dollar insgesamt auszugeben, um dieses Forschungszentrum zu gründen. Das zeigt ja auch, dass dieses Thema immer weitere Kreise zieht. Ne? Also, wie gesagt, also jetzt, ich meine, also das Thema Neuroplastizität zum Beispiel kam immer wieder jetzt auch nochmal vor.
Was
also,
ist das?
Naja, eben die Tatsache, dass zum Beispiel Ayahuasca auch die, also auch im Gehirn wieder Wachstum von Zellen anregt.
Ne? Ah, okay.
Und Synapsen. Also das ist ja, ich weiß, ich bin absolut kein Neurowissenschaftler oder so, aber ich kann mich erinnern, als ich klein war oder Kind war oder Teenager, hieß es immer, das Gehirn, das ist unveränderlich ab einem bestimmten Punkt. Das wächst halt und irgendwann ist man dann, wie alles andere auch,
ja,
ne?
Ja.
Deine Finger wachsen dann auch nicht mehr oder so, die schrumpfen dann höchstens noch. Und inzwischen weiß man ja, dass das Gehirn natürlich schon plastizibel, nee, wie heißt das denn?
Ja,
ihr wisst, was wir machen.
Ja, ja, ja. Dehnbar.
Dehnbar ist, genau, veränderbar.
Veränderbar.
Also,
ja, ja.
Und das ist ja auch ganz interessant. Also, das ist ja auch eine Sache, die man bei Meditierenden rausgefunden hat, dass da auch sich das Gehirn verändert. Aber eben, man hat jetzt eben auch festgestellt, dass eben gerade Ayahuasca, weiß ich, das kam mehrmals vor, aber auch, ich glaube, alle, also auch Psilocybin, glaube ich, auch, oder auch so, dass da eben auch neue Zellen, also Wachstum angeregt wird. Also dass die Bewusstseinsveränderung im wahrsten Sinne des Wortes nicht nur, ich sag mal, in einer geistigen Welt
auf
stattfindet,
sondern
wirklich
Ebene,
ganz klar physisch reflektiert wird.
Ah, okay. Ja. Okay.
Aber wir können ja mal so ein bisschen durchgehen. Ich habe mal versucht, das so ein bisschen zu ordnen. Ich glaube, da kommen vielleicht auch noch so ein paar neue Sachen. Also ich sag mal, das Neue waren für mich eher so große Themen oder neue Aspekte, die jetzt, finde ich, stärker vorkommen, die auch sicher vor zwei Jahren schon in Ansätzen da waren. Aber ich habe so das Gefühl, die ganze Szene bewegt sich in bestimmte Richtungen, die ich persönlich sehr begrüße. Aus verschiedenen Gründen kommen wir gleich zu. Und die jetzt vielleicht vor zwei Jahren und auch vor noch weit längerer Zeit noch gar nicht so waren. Ich glaube, so dass das Wichtigste ist, glaube ich, dass die eine große Frage war jetzt, ob Psychedelika auch das Bewusstsein für den Planeten, für die Umwelt und so weiter anheben können. Ich meine, das ist natürlich in dem Sinne keine Frage. Jeder, der schon mal Psychedelika genommen hat, weiß ja, dass sie die Verbindung zu allem stärken, dass man dieses Einheitsgefühl, die Einheitserfahrung etc. Aber auch das ist ja auf so einem Kongress ist nicht einfach nur so, dass das ein paar Leute sagen sollen. Man will das ja vielleicht auch ein bisschen erforschen oder mal genauer hingucken. Und ich glaube, das zog sich sehr so durch alles. Also wegzugehen auch von der rein individuellen Erfahrung, die ja, glaube ich, viele mal als allererstes zu diesen Sachen hinbringt.
Ja, ja,
also
klar.
Nicht nur zu psychedelischen Substanzen. Ich glaube, das ist ja auch sowas, warum Leute sich für Spiritualität interessieren. Also diese Idee der Erleuchtung, das ist ja was viele Leute erstmal anfangs antreibt. So diese Idee, oh, ich möchte auch erleuchtet werden oder so. Und irgendwann merkt man dann, kann sowieso nicht erleuchtet werden.
Ja,
dann kommen ganz andere Themen auf. Aber es ist natürlich ein guter Einstieg. Und das ist ja geschickt, sozusagen das Ego erstmal auszutricksen und mitzunehmen. Und das ist ja auch was viele Leute, die jetzt außerhalb von einfach nur Spaß mit Psychedelika beschäftigen, auch wollen oft. Ne? Also die wollen sich selbst, ich meine die ganze Microdosing-Thematik, da geht es ja viel um Selbstoptimierung, wie kann ich besonders gut arbeiten, kreativ sein, effektiv sein.
Ja.
Aber auch bei den Großdosen, ne, da wollen die Leute dann auch Gott treffen, mit eins werden, mit dem Universum, Erkenntnisse über die Schöpfung und so weiter erfahren. Und das führt natürlich in der Regel automatisch auch zu der Idee, okay, es geht nicht um mich oder es geht nur sehr begrenzt um mich als Ego-Struktur, als Person. Aber ich finde, das war jetzt halt wahrscheinlich auch dadurch, dass die Klimadiskussion jetzt so in den Vordergrund getreten ist in den letzten paar Jahren, war das schon ein großes Thema. Da gab es halt auch ein paar interessante Gäste zu. Also zum Beispiel fand ich, mich hat vieles emotional total berührt.
Okay.
Also es gab einen Doppelvortrag sozusagen, einmal eben von Bruce Perry und eben von Gail Bradbrook. Mhm. Bruce Perry, den kennt man hier so nicht, aber in England ist er sehr bekannt. Das ist ein Fernsehmoderator, halt ist nicht richtig, er ist ein Anthropologe, der in den letzten Jahren viel mit indigenen Völkern gelebt hat und darüber Filme für die BBC gemacht hat. Also so Naturdokus, wenn man so will, aber eben ethnologische, anthropologische Dokumentation.
Okay.
Und er hat in allen möglichen Ländern gelebt, in allen möglichen indigenen Völkern. Und hat dabei natürlich auch mit psychedelischen Substanzen Kontakt gehabt, natürlich vor allen Dingen auch mit Ayahuasca. Und was ich einmal interessant fand, dass er erzählt hat, also ich habe tatsächlich noch gar nichts von ihm gesehen bisher. Ich habe jetzt gesehen, bei Amazon gibt es eine, die ich glaube seine Amazonas-Doku, das ist so 5 Teile, glaube ich, für ein paar Euro, werde ich mir jetzt mal angucken, weil er ist ein sehr sympathischer Typ. Und er hat eben erzählt, er hat ja schon vor Jahren diese Dokus gemacht und er hat da ja auch on camera Ayahuasca zum Beispiel genommen und man hat ihn dabei gefilmt und so. Und aber in dieser Serie haben sie das immer so ein bisschen ambivalent gelassen, wie er denn dazu steht. Also er hat das dann eher als, ich habe das jetzt erlebt, hat er so ein bisschen was dazu gesagt, aber die ganze Tonalität war so ein bisschen als Zuschauer, konntest du dir dein eigenes Bild machen? Und er sagte, ja, aber ehrlich gesagt ist das super. Ich habe das, und dann hat er sich quasi geoutet. Ich habe das jetzt schon über 100 Mal genommen und ich finde, das ist ganz fantastisch und all so Sachen. Also er hat sich quasi, und das ist schon interessant, weil er ist wirklich eine sehr public figure, also sehr, sehr, wirklich ein prominenter Mensch in England. Und ist natürlich auch interessant, weil es wird ja viel darüber geredet, dass über das Outing sozusagen. Also ich lese immer mal wieder so den Vergleich zu homosexuellen Bewegungen, eben dass das ja erst so richtig ins Rollen kam, als immer mehr Leute sich bekannt haben, sich geoutet haben. Ich bin schwul, ich bin lesbisch. Und dadurch dann einfach auch ein Gefühl verbreitet haben, wie ja, das ist okay, ist normal. Mhm. Und viele sagen, das müsste man jetzt in der Psychedelik-Szene auch verstärkt machen. Mhm. Ist ja auch richtig, klar, natürlich. Nur dadurch wird es legitim, wenn Menschen, die jetzt in der Welt stehen, wo jeder auch denkt, das sind vernünftige, normale Menschen, ne, wenn die jetzt sagen, ja, ich benutzt das ab und zu und das hat mir ganz viel geholfen und so, dann hört man ja vielleicht mal eher hin, weil eben immer noch viel dieses Hippie-Bild da
ist. Naja, aber ich meine, die Frage ist ja da immer noch, ob das gewollt, ob man das will oder nicht man, sondern ob die an der Regierung sind oder die Leute, die was zu sagen haben, ob das in deren Sinne ist. Also dass dass sich halt jetzt so auch so viele öffentliche Leute outen würden, jetzt dass sie so Psychonauts sind oder.
Das interessiert uns ja nicht, ob die Regierung das will.
Nee, natürlich nicht. Aber ich denke mir immer, ich weiß auch nicht, ich komme immer aus so einer merkwürdigen Ecke, wenn ich höre, dass das MDMA und so, dass das super auch ist für gegen Depressionen und posttraumatischem Stress und so. Und ich aber immer ich habe immer diese bösen Gedanken, weißt du, von den Pharmakonzernen im Kopf, dass die ja das ja eigentlich gar nicht wollen, dass das, weißt du, was ich meine?
Ich weiß natürlich total, was du meinst, aber ich glaube ganz ehrlich, ich habe das Gefühl, das ist im Moment nicht mehr, ich glaube, es ist fast ein bisschen zu spät dafür. Ich meine, natürlich kann immer noch was sein und so, dass man, ich kann auch nicht in die Zukunft gucken, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass einfach die Schmerzgrenze so stark oder der Schmerzfaktor jetzt so hoch ist. Also, dass man, also kommen wir nachher mal zu, dass es einfach gar nicht mehr anders geht, weil es einfach keine anderen Möglichkeiten gibt, ne, diesen Leuten wirklich zu helfen. Und ja gut, aber ich glaube, da kommen wir in eine ganz andere Richtung, wenn wir das jetzt ausdiskutieren. Aber ich glaube, im Prinzip ist das eine Bewegung, die sehen wir ja schon seit vielen Jahren. Mhm. Also wir beobachten das ja jetzt schon lange. Und ich glaube, das hat sich jetzt über die letzten 20 Jahre, ist das ja wieder total salonfähig geworden. Also ich denke spätestens auch, es wurde auch viel zitiert, das Michael Pollan Buch, das wir auch schon hier gesprochen haben. Das hat natürlich das Ganze so in den Mainstream nochmal gepusht auch. Ne? Mhm. Und ich glaube, das ist eigentlich nicht mehr aufhaltbar. Also glaube ich persönlich nicht. Also, aber nochmal zurück zu Bruce Perry. Also ich fand, der hat ein paar schöne Sachen gesagt. Ich, wie gesagt, also gleich, ich sage mal gleich zu Anfang, man kann alle Vorträge auf der YouTube-Seite von der Breaking Convention sich angucken. Die sind alle gefilmt worden. Die kommen jetzt so sukzessive, werden die online gestellt, weil die müssen natürlich auch ein bisschen zusammengebaut werden und so. Aber im Prinzip kann man sich jetzt schon, glaube ich, weiß nicht, 30 Stück oder so angucken. Und ich empfehle da jedem auch mal reinzuschauen, weil natürlich können wir hier überhaupt jetzt nicht irgendwie Vorträge rekapitulieren. Das ist ja crazy, das will ja auch keiner. Aber ich fand so ein paar Stichpunkte, die er gesagt hat, fand ich nochmal ganz gut. Also er sagte, dass zum Beispiel in indigenen Gruppen, in denen er war, Gewalt an sich immer als psychische Krankheit, irgendwas läuft hier. Ach, das ist draußen. Warte mal, ich mach mal hier das Fenster zu. Wir müssen rausschneiden.
Okay.
Wir merken, wo wir sind.
Also nochmal.
Also, was er auch gesagt hat, ist, dass zum Beispiel Gewalt an sich in indigenen Gruppen grundsätzlich als eine Art psychische Krankheit angesehen wird. Also nicht nur jetzt in der extremen Form, das ist ja bei uns auch so, klar, wenn jetzt einer irgendwie total crazy ist, der ist amok gelaufen, der hat irgendwie einen Dachschaden und so, nein, an sich Gewalt ist grundsätzlich in diesen indigenen Gruppen eine Art psychische Krankheit und die dementsprechend auch dann behandelt wird auf die Weise. Also nicht wie hier, jemand ist gewalttätig, wird ins Gefängnis gesteckt, wo er höchstwahrscheinlich gewalttätiger wird in der Regel.
Wollte ich gerade sagen, noch schlimmer
wird. Statt zu gucken, okay, warum ist die Person denn gewalttätig geworden? Und in 99% aller Fälle ist das ja tatsächlich eine Art psychische Krankheit.
Logisch.
Also nicht jetzt vielleicht diagnostiziert aus dem Lehrbuch, aber man kann ja zurückführen auf irgendwelche Kindheitserfahrungen, auf irgendwelche Traumata, auf irgendwelche Sachen und das kann man ja theoretisch auch behandeln und vielleicht wäre das ja viel sinnvoller. Das fand ich zum Beispiel spannend. Dann fand ich nochmal einen total guten Point, dass er gesagt hatte, Jäger und Sammler haben eigentlich immer meditiert.
Mhm.
Also weil es wird ja viel gesagt, also Meditation, sagen wir immer wieder, ist total wichtig. Das sollte eigentlich eine Grundfeste eines jeden Menschen sein im Leben, wenn es auch nur 5 Minuten am Tag sind. Und gerade in unserer Welt, ne, und er sagte, ja klar, man muss aber bedenken, diese Menschen damals, also ne, noch bis vor ein paar hundert Jahren, die haben, also gerade wenn du Jäger und Sammler warst, du bist quasi den ganzen Tag durch den, sag ich mal, Wald gelaufen und hast irgendwie gesammelt, Beeren, was auch immer, Nüsse, oder du hast gejagt. Und das ist ja alles Meditation. Weil du hast ja dabei kein iPod iPod, jetzt bin ich hier schon ganz alt. Kein iPhone dabei gehabt und dabei Podcasts gehört oder irgendwie Musik gehört oder sonst irgendwas, sondern du warst präsent im Moment. Und das fand ich nochmal ein total guter Gedanke. Und da gibt es ja auch heute noch Gruppen, die so leben, während wir gar nicht mehr so leben eigentlich. Was ja vielleicht auch ein Hinweis darauf ist, warum unsere Gesellschaft so ein bisschen neben der
Spur ist. Klar, weil wir ständig abgelenkt werden. Ne?
Wir werden ständig abgelenkt, wir sind ständig beschäftigt. Wir sind nie mit uns alleine. Ich denke mal, Menschen, ich sag mal, alles unter 30 langweilt sich nicht mehr. Also langweilt sich nicht mehr in dem Sinne, dass es irgendwie nicht weiß, was es tun soll. Man greift dann einfach mal schnell zum Handy und guckt ein YouTube-Video oder spielt ein Spiel oder ruft jemand an oder schickt eine SMS oder so. All diese ganzen Dinge, das gibt es ja kaum noch. Also das fand ich total gut. Dann hat er noch gesagt, das war auch gut, die friedvollsten Gruppen, in denen er war, die wiederum haben aber gar keine psychedelischen Pflanzen oder so, mit denen sie arbeiten. Mhm. Das fand ich auch nochmal interessant, weil wir ja auch jetzt gerade viel darüber reden, wie gut ist das und was kann ja helfen. Da hätte man jetzt vielleicht nochmal nachhaken sollen, was ist denn deren Trick? Mhm. Ne? Also das fand ich nochmal ganz interessant.
Mhm. Naja, also wenn ich drüber nachdenke, das kann ich mir ja schon vorstellen. Ich meine, wenn man sich dazu entschließt, ich beziehe das jetzt auch auf mich, damals mit meiner DMT-Erfahrung, das war ja, ich habe mir ja davon erhofft, irgendeine Lücke zu schließen oder irgendwie irgendwas, eine Erfahrung zu machen, die mein Leben bereichert. So, aber und wenn du jetzt aber Leute hast oder Völker hast, die so komplett in sich ruhen und mit sich selber und ihrer Umgebung im Frieden leben, dann kommt ja da gar nicht erstmal das Verlangen auf, irgendwas, ich muss was von außen haben, was mich.
Nee, klar, das ist komplett richtig.
Ja.
Also, ich denke auch, also da kann man schon mal hingucken, wie das Leben da ist. Natürlich können wir nicht wieder zurück in die Steinzeit, aber trotz alledem fand ich das sehr hilfreich, da nochmal auch einen Hinweis drauf zu kriegen.
Ja,
Das fand ich halt also nochmal wirklich total interessant. Und danach hat die Gail Bradbrook gesprochen. Wie gesagt, eine der Gründerinnen der Extinction Rebellion. Und sie hat halt eben auch viele psychedelische Erfahrungen gehabt und die eben auch sehr zu schätzen gewusst und hat daraus auch ihren kämpferischen Spirit, sage ich mal so, gezogen. Okay. Ne? Mhm. Und sie hat eigentlich natürlich aber viel mehr jetzt wirklich über den zivilen Ungehorsam gesprochen. Zudem ja auch tatsächlich das Einnehmen von verbotenen Substanzen gehört.
Natürlich,
das klar. Das fand ich natürlich ganz interessant, die ja wiederum eventuell auch dazu führen, das war ja eingangs, was wir gerade gesagt haben, ein erweitertes Bewusstsein zu entwickeln, was dann über mein Ego hinausgeht, was dann die Natur mit einschließt, den Planeten, andere Menschen, was vielleicht dann zu mehr Frieden führt und zu mehr Klimaschutz zum Beispiel. Also das fand ich ganz interessant. Sie hat es natürlich auch generell auf zum Beispiel ganz klar auf Geld bezogen. Also Extinction Rebellion ist ja ein sehr radikaler Verein, im Gegensatz jetzt, sag ich mal, zu Fridays for Future, was ja eher von den jüngeren Menschen gemacht wird, ist Extinction Rebellion schon so die heißt ja nicht umsonst Rebellion. Ne? Und Extinction heißt auch ganz klar, es geht gar nicht mehr anders. Wir müssen uns vom Aussterben schützen. Mhm. Und sie sagt halt, viel muss man über das Geld machen. Also keine Steuern bezahlen, eigentlich nicht mehr viel kaufen, keine Miete bezahlen. Also einfach sich dem Geldfluss zu verweigern. Mhm. Hochinteressantes Thema, was man sicherlich mal hier auch nochmal besprechen könnte, wenn ihr Hörer irgendjemanden wisst, mit dem wir da mal schlau reden können. Immer her damit, weil das finde ich ein total spannendes Thema, weil sie hat natürlich total recht, weil man muss ja sagen, der ganze Geldfluss, der ist ja das, was alles am Laufen hält, ja, aber klar. Eben auch das ganze Negative total am Laufen hält. Mhm. Und also das fand ich nochmal spannend. Und sie sagte übrigens, dass es reicht, wenn 3,4% der Bevölkerung einen zivilen Ungehorsam üben, dann kann man die Welt verändern. Mhm. Das weiß jetzt nicht mehr ganz genau, wo sie das her hatte, das war wohl irgendwie auch mal eine Studie, aber das ist ja auch interessant. Also es braucht nicht viele, weil wird ja oft darüber geredet, ja, wie kann man die Welt verändern? Ich alleine doch sowieso nicht. Und kleine Grüppchen aber ne, 3-4% ist ja nicht viel.
Nee, das ist nicht viel. Nee, genau. Also, ja.
Und die beiden haben dann auch im Grunde genommen auch so zum Thema Psychedelika auch gesagt, also klar, es ist total wichtig oder hilfreich, ne, wenn man über die Einnahme davon jetzt ein größeres Bewusstsein entwickelt, aber wir sind nicht hier, um in der Einheit zu sein. Also wir reden ja auch viel über die non-duale Welt, beziehungsweise die Einheit, aber wir sind ja hier in der Dualität, sondern wir sind hier, um unsere persönlichen Erfahrungen in die Welt zu bringen. Aber gleichzeitig ist es auch wichtig, ins Gefühl zu gehen, in die Natur zu gehen, sich zu verbinden und zu akzeptieren, dass wir eben Teil eines Systems sind und nicht abgetrennt von dem System sind. Und das ist ja genau das, was Psychedelika erwirken können oder bewirken können.
Das ist das und das ist genau das, was da bin ich jetzt wieder bei dem, was halt manche dieses Zugehörigkeitsgefühl, dass wir mit allem verbunden sind, halt nicht so gerne sehen. Ne?
Natürlich, du hast ja komplett recht. Es ist ja nicht umsonst so, dass unsere Welt...
Ich meine, sonst wäre das ja auch nicht alles verboten. Ne? Das hat ja einen Grund.
Richtig,
ne?
Aber es ist ja gar nicht so sehr das Verbot von zum Beispiel jetzt psychedelischen Substanzen, die dazu führt, sondern man muss ja sagen, diese Isolierung, diese Abtrennung, die ist ja genau das, was das Ego gerne will. Also das führt ja viel tiefer. Die große Weltverschwörung, wenn man so will, die findet ja nicht im Äußeren statt von irgendwelchen Illuminaten oder sonst wem, sondern die findet in uns statt. Das, die größte Verschwörung ist ja das Ego, das sich gegen uns verschwört. Ja. Wenn wir, sagen wir mal, nicht darauf hören würden, wenn wir nicht dieses trennende Gefühl immer wieder auch unterstützen würden und dem folgen würden, dass das, was uns sagt, ich bin Roland, ich bin getrennt von dir, Gary. Hm. Und wir sind getrennt von euch Hörern oder so. Sondern wenn ich darauf höre, was meine Intuition mir in der Meditation oder in der psychedelischen Erfahrung oder in einer Naturerfahrung oder sonst wann sagt, nämlich wir sind alle eins, wir gehören alle zusammen. Wir sind zwar Teile eines Systems und so, das hat verschiedene Nuancen. Ne? Also ich finde ja immer das Beispiel des Körpers ganz interessant, wo die Körperzellen ja auch für sich da sind, aber nur in ihrer Gemeinschaft überhaupt den Körper am Leben halten können.
Ja,
ist ja auch so ein billiges Beispiel. Aber ich glaube, also von dem her, da findet ja die große Verschwörung statt. Und natürlich helfen zum Beispiel Psychedelika, das aufzubrechen, das Ego. Darum geht es ja prinzipiell. Kommen wir nachher auch nochmal zu, was so da die Forschung zu sagt. Aber eben, ne, also ich glaube, deswegen, es ist so ein bisschen so wie, wie heißt die, Ouroboro, die Schlange, die sich in den Schwanz beißt, ja, das ja, hängt ja, so ein bisschen zusammen. Ja, aber ich meine, genau, aber das fand ich jetzt, das fand ich wirklich toll, das hat mich irgendwie sehr bewegt, das war auch ein sehr erfolgreicher Talk und anschließend thematisch daran wurde natürlich auch viel über dieses Bewusstsein miteinander, also jetzt nicht nur für den Planeten, die Natur, den Kosmos, sondern eben auch, was ist in der Verbindung zwischen den Menschen. Hm. Also, und da gab es eben auch diverse sehr tolle Vorträge. Also es gab ja, ich hatte vorhin schon gesagt, es gab einen Track, das war der Psychedelic Africa. Da ging es aber auch viel, also natürlich zum Beispiel auch um Iboga, es ist ja eine afrikanische, also in Afrika beheimatete Substanz und so. Aber es ging eben auch viel darum, wie man zum Beispiel mit den also Inner City Jugendlichen, die gangmäßig drauf sind, mit denen arbeitet. Also da war ein schwarzer Vortragender, der mit denen arbeitet und dessen erster Schritt ist immer mit denen rauszugehen in die Natur, sie erstmal aus der Stadt rauszunehmen und da verwandeln die sich auch sofort, meint er. Das fand ich interessant. Also natürlich gibt er denen keine Drogen, das kannst du ja nicht machen und so, aber also das fand ich nochmal ganz toll und was eben auch dabei klar wurde, ist eben auch, wie stark diese ganze Psychedelik-Szene im Moment immer noch weiße Mittelklasse ist. Mhm. Also ich fand das immer, das war in dem größten Hörsaal und es war halt ein Mensch aus Afrika nach dem anderen hielt so einen Vortrag und ich guckte irgendwann mal so ins Publikum und stellte so fest, okay, hier sitzen zu, ich sag mal, 90% Weiße. Mhm. Männer, Frauen war, glaube ich, gar nicht so großer Unterschied, aber Weiße und ein paar Schwarze, ein paar Asiaten, vielleicht zwei, drei Leute, die man vielleicht so aus dem arabischen Raum vielleicht einordnen könnte, weiß ich nicht. Ich habe die nicht gefragt, wo die her sind. Das ist natürlich nur so ein Overview. Und da habe ich auch gedacht, ja klar, da ist noch viel Arbeit auch. Ne? Und weil eben auch, kommen wir vielleicht gleich auch noch zu, weil da ja auch noch eine Menge Geldaspekt hintersteckt. Ne? Also wer kann sich eigentlich Psychedelika leisten?
Naja.
Also da gibt es zwei verschiedene Antworten natürlich drauf, kommen wir vielleicht gleich mal zu. Aber das fand ich total interessant und witzigerweise hat er auch auf Mike Tyson hingewiesen, der ja vor ein paar Monaten 5 MEO-DMT genommen hat und bei Joe Rogan sehr begeistert darüber erzählt hat und was für ein liebenswerter Typ Mike Tyson geworden ist, können wir nur jedem empfehlen, müssen wir mal zu verlinken, zu dem Clip.
Hast du den gesehen ganz?
Ja, ich habe die, klar, die Folge habe ich gehört, ich höre ja meistens Joe Rogan, aber ich habe mir das auch nochmal tatsächlich angeguckt, weil ich das lustig fand. Und was ich auch bei dem Africa-Track noch interessant fand, waren zum Beispiel, dass einer der Vortragenden das auch wirklich nochmal ganz stark auf die Sklaverei zurückgeführt hat. Der hat also das Post-Traumatic Slave Syndrome hat er identifiziert. Also was ja rein, also die schwarzen Kids von heute waren ja selber keine Sklaven und ihre Eltern auch nicht und ihre Großeltern wahrscheinlich auch nicht mehr. Ja. Aber es ist ja so, was wir oft schon mal besprochen, die Epigenetik, ne? Also was sich so durchzieht durch die verschiedenen Generationen.
So Traumas, die so praktisch vererbt werden oder beziehungsweise, ja.
Genau, das ist ja jetzt nachgewiesen auch, dass das auch tatsächlich auf der reinen Epigenetik funktioniert. Und aber natürlich sicherlich auch auf der psychologischen Ebene irgendwo, also gewisse Verhaltensmuster, die sich dadurch vielleicht die da eingeführt wurden, werden ja weitergegeben, und müssen ja auch erstmal aufgearbeitet und bearbeitet werden. Mhm. Und das heißt, selbst wenn du jetzt vielleicht selber nicht in dem Sinne traumatisiert wurdest, aber wenn du in so einer Gesellschaft oder in so einer Gruppe aufgewachsen bist, dann hängt das noch da drin. Und dass das eben auch ein zu therapierender oder behandelnder Aspekt ist, fand ich nochmal interessant.
Ja, ja.
Also wir haben das ja hier auch schon ein paar Mal so angesprochen, so zum Thema in Deutschland, ne, dass wir ja auch unter dem Trauma aus verschiedenen Gründen, wollen wir jetzt heute auch nicht ausführen, da gibt es ja, haben wir schon ein paar Mal drüber geredet, also dass es ja schon spannend ist, auch eben überhaupt die Epigenetik, finde ich natürlich, weil ja, du hast das
jetzt. Das ist die Lehre davon, ich habe das so noch nie gehört.
Genau, also wo man sagt, ne, also dein Großvater hat was erlebt, ein Trauma, und das hast du jetzt auch irgendwo in deinen Genen drin, obwohl du es selber nicht erlebt hast.
Ja, ja, wie gesagt, also in der jüdischen Community, da gibt es das wohl ganz, ganz viel.
Natürlich,
dass das, ne?
Ja,
das,
logisch, ja, klar. Ja. Zum Thema jüdische Community, einer der, ich sag mal, bewegendsten Talks, und da blieb kein Auge trocken, als jetzt mal im Weinenden, also es war wirklich toll, war von Leo Roseman. Ein Vortrag, und zwar, der ist, soweit ich weiß, auch einer von den Maps-Leuten, und zwar hat der eine Studie über Israelis und Palästinenser gemacht, die zusammen Ayahuasca nehmen.
Ah, okay.
Und das war wirklich ein Knaller. Und zwar tatsächlich nicht mal mit der Intention einer Verbrüderung oder Frieden schließen, sondern einfach so. Also das war jetzt nicht ganz klar die Intention, wir nehmen das jetzt, um zu gucken, wie wir wieder zusammenkommen können. Und also das war wirklich super. Also er hat unheimlich viel, also den rate ich jedem, sich mal anzugucken, werden wir auch zu verlinken, der ist auch schon online. Und er hat halt unheimlich viele Beispiele, also Zitate von den Leuten gesagt. Ne? Also das sind irgendwie, ich habe die Zahlen habe ich jetzt nicht mehr im Kopf, aber sagen wir mal so 20, 30 Leute wahrscheinlich, halbe so. Ne? Und da in Erinnerung ist mir geblieben zum Beispiel ein israelischer Soldat, der in der Ayahuasca-Erfahrung ein Erlebnis nochmal erlebt hat, nämlich wie er mit ein paar anderen Soldaten in ein Haus reingegangen ist, um dort ein Palästinenser festzunehmen, aus der Familie mitzunehmen.
Ja.
Und er hat dieses ganze Erlebnis aus der Sicht der Eltern dieses palästinensischen Jungen gesehen.
Okay.
Und das fand ich nochmal, ich meine, das hört man ja auch viel in Nahtoderfahrungen, ne, dass oft man quasi Dinge, die man erlebt hat, aus einer anderen Perspektive der Beteiligten sieht, also nicht aus der eigenen, sondern aus der, sag ich mal, der Klassiker, ne, du hast jemanden geschlagen, dann bist du der geschlagen wird und umgekehrt. Aber das fand ich nochmal total bewegend. Oder dass irgendjemand dann während einer Ayahuasca-Session arabisch gesungen hat, also ein Zikr, glaube ich, gemacht hat oder so. Und die Leute, die Israelis, die das, also für die arabisch eigentlich das Schrecklichste ist, was man sich nur denken kann als Sprache, dass die plötzlich dadurch irgendwie ins Licht gebracht wurden oder sowas. Ne? Also, wie gesagt, ich glaube, man muss sich das Ding anhören. Ich kann das gar nicht so wiedergeben, aber das hat mich total bewegt, weil ich da wirklich gesehen habe, was für ein Potenzial in einer bewussten Umgang mit diesen Dingen steckt. Ne? Also ich will ja gar nicht behaupten, dass das jetzt nur mit Substanzen geht, sagen wir auch immer wieder, aber es ist nun mal jetzt in dem Zusammenhang gewesen. Ne? Aber fand ich wirklich sehr bewegend. Und dass da auch, sagen wir mal, ein Fazit der Beteiligten wohl auch war, ja, die monotheistischen Religionen, die haben jetzt langsam aufgehört, uns dienlich zu sein. Wir müssen eher in eine universelle Spiritualität uns bewegen. Fand ich auch nochmal interessant.
Ja.
Ich meine, ist ja ein Grund, warum wir diesen Podcast machen.
Ja,
es gibt
genau.
Sonst viele Wege für nach oben. Ich würde es vielleicht nicht ganz so extrem sehen. Ich glaube schon, dass die monotheistischen Religionen in bestimmten Varianten noch sehr dienlich sein können. Aber natürlich in der großen Masse, müssen wir, glaube ich, hier gar nicht jetzt erwähnen, schwierig sein können. Also das war jetzt, sagen wir mal, was mir so zum Thema so miteinander, also wie gesagt, es gab natürlich viel, viel mehr noch. Ne? Aber ich kann es ja nur jetzt ein bisschen zusammenfassen. Aber natürlich ging es auch viel um die persönliche Erfahrung. Also nach dem Motto change yourself to change the world. Wir müssen erstmal bei uns selber anfangen. Oder wie James Jesso das in seinem Vortrag gesagt hat, help me, help we. Das fand ich einen total super Satz, weil da steckt total viel drin. Weil das heißt ja auf der einen Seite, hilf mir, dass ich uns helfen kann, aber da ist auch dieses Help Me natürlich drin. Ne? Also hilf mir erstmal. Aber hilf mir auch, anderen zu helfen. Also so doppelt gemoppelt. Und da kamen dann halt so diese Themen wie zum Beispiel, was ist mit Depressionen? Also zum Beispiel, ich hatte das irgendwie noch gar nicht so richtig auf dem Schirm, dass ich glaube, im letzten Jahr haben sich weltweit 800.000 Menschen das Leben genommen.
Wow.
800.000 Menschen. Und ich weiß nicht, wo die Zahl herkommt, aber der Vortragende hat dann gesagt, dass bis 2020 erwartet man, dass sich die Zahlen dann verdoppeln. Das heißt, das wären 1,6 Millionen Menschen, die sich jedes Jahr, und das scheint zu steigen. Und gleichzeitig aber eben, also das war jetzt auch ein Psychologe aus Israel, und der hatte dann auch gesagt, ja, das Problem ist gleichzeitig, dass in der Psychiatrie eigentlich keine wirklichen Fortschritte mehr gemacht werden. Man findet eigentlich keine Stoffe mehr, mit denen man wirklich helfen kann. Die Substanzen, die es gibt, also viel eben die Antidepressiva, SSRIs, wirken eigentlich gar nicht so viel, wie man denkt. Schon gar nicht, wenn man bedenkt, was für Nebenwirkungen das hat und so weiter und so fort. Und aus dem Grunde ist es halt so wichtig, wenn man Einzelpersonen Menschen helfen will, nach neuen Wegen zu suchen. Da ist natürlich Psychedelika, haben wir auch schon oft drüber geredet, eben das eine Sache.
Ja.
Was ich in dem Zusammenhang, was ich bei ihm sehr interessant fand, dass er noch gesagt hat, und das fand ich interessant, weil es in Israel ausgerechnet stattfand, weil er hat das Beispiel genannt, er war ein Freund, der, ich glaube tatsächlich aus einer psychedelischen Erfahrung, das Gefühl hatte, er sei Jesus. Und dann ist er mit seinem Freund in eine Psychiatrie gegangen und die haben das überhaupt nicht ansatzweise akzeptiert oder damit gearbeitet, sondern die haben den quasi nicht beachtet. Die haben quasi nur mit dem Vortragenden geredet, so nach dem Motto, ja, der ist ja verrückt, so ungefähr.
Ja, ja,
ne?
Klar.
Und da meinte er ja, das Problem sei, dass in der Psychiatrie im Prinzip das Göttliche oder das überhaupt Gott oder Spiritualität überhaupt kein Thema ist. Mhm. Also ich glaube, er hatte so eine Zahl, was wie, ich glaube, 70% aller Menschen sagen, sie glauben irgendwie an Gott, aber unter den Psychiatern sind es nur 25% oder sowas. Mhm. Und das wird, also er hatte in dem Zusammenhang hat er halt gesagt, ja, man hätte sich ja auch mit dem hinsetzen können und reden können. Und warum denkst du denn, du bist Jesus? Also man hätte darauf eingehen können, aber ja, das war überhaupt gar nicht, das kam gar nicht vor, weil das ist ja auch nochmal ein spannendes Thema, warum das immer mal wieder passiert, warum Leute sich dann für Jesus halten. Weil ich glaube persönlich ja nicht, dass das rein, die sind ja nicht irre.
Ja.
Die haben eine Erfahrung gemacht, die ich sag mal, zu 80% Hand und Fuß hat und total wichtig ist, die ein bisschen jetzt entgleist ist vielleicht.
Ja.
Und es ist ja was dran, dass jeder von uns Jesus ist. Natürlich nicht als Person. Und was heißt Jesus überhaupt? Ist ja kein Typ oder so.
Ja, ja,
es geht ja um eine Art von Energie, ist auch blöd, aber würde jetzt auch zu weit führen.
Ja,
aber was ich interessant fand, ist, dass er gesagt hat, nein, das hat für diese Leute überhaupt keine Bedeutung. Und da müsste man auch weg von. Man muss das mehr in die Richtung, da gibt es ja schon seit vielen Jahren, also Stan Groff mit dem Spiritual Emergency Network, haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, hat das ja schon mit seiner Frau Christina entwickelt vor Dekaden und so. Es gibt das natürlich, aber der Mainstream, der ist ja, also Mainstream-Psychiatrie, hat ja kein Gefühl für.
Nee, das stelle ich mir auch so vor. Sobald einer sagt, ich bin Napoleon oder ich bin Jesus, dann landest du sofort.
Napoleon, da weiß ich vielleicht auch nicht.
Ja, genau. Gut, aber dann landest du sofort in eine Klapse. Nee, kann ich mir schon vorstellen. Mhm. Das, ja.
Also wie gesagt, dass es natürlich ganz viele Vorträge gab, habe ich ja vorhin schon gesagt, die halt immer wieder auf verschiedene Weise gesagt haben, wie gut, was weiß ich, LSD hilft, Alkoholismus zu bekämpfen, wie gut Ketamin ist, Alkoholismus zu bekämpfen. Ich glaube, da war eine Abstinenzquote von 70% nach einem Jahr,
wow,
wenn ich das im Kopf habe. Und wie wichtig das ist mit posttraumatischem Stresssyndrom. Ne?
Ja,
da gab es zum Beispiel auch einen, ich glaube, der ist selbst aus dem Militär, ein Amerikaner, der sehr smart vorgetragen hat, wie er mit Militärveteranen in den USA mit Ayahuasca arbeitet, um die von ihrem Trauma zu befreien. Wir wissen das von MDMA, wir wissen, dass Psilocybin gegen Depressionen helfen kann, gegen Angst und all diese Dinge. Also das gab es natürlich zuhauf, aber da haben wir schon so oft drüber geredet und das ist dann auch sehr kleinteilig. Da gibt es dann vielleicht mal eine neue Studie, wo man das dann wieder noch stärker oder wo man diesen Aspekt ein bisschen nach vorne geholt hat oder jenen. Das ist natürlich interessant, aber vielleicht jetzt für heute nicht so.
Ja, aber ich finde das ja toll, dass das immer mehr Schwung aufnimmt, dass da offensichtlich ja immer noch so viel Schwung hinter ist und das tatsächlich auch immer mehr wird. Ne? Das ist ja toll.
Also das ist Rick Doblin von Maps, der war ja auch da und der hat natürlich auch wieder so ein Update gegeben zur Legalisierung und so weiter und ich sag mal, jeder rechnet eigentlich damit, dass innerhalb der nächsten 5 Jahre das MDMA, zumindest in den USA, aber auch in Europa, weil die Studien aus Amerika werden ja hier auch anerkannt von der Gesundheitsbehörde, von der EU, dass die dann auch, dass das wieder im therapeutischen Kontext legal wird. Und das ist natürlich der erste Schritt. Ketamin, wissen wir ja, ist ja off-label, wird das ja schon benutzt gegen Depressionen. Das ist ja eines der besten Mittel gegen Depressionen, was es im Moment gibt. Also das Einzige, was ja auch innerhalb von kürzester Zeit wirkt, ne? Also die selbst klassischen Antidepressiva, deren Wirkung ja eh umstritten ist, die dauern das ja Wochen, bis die wirken, wenn überhaupt. Ne? Ketamin, eine Infusion, normalerweise ist das ja, glaube ich, am selben Tag noch oder so.
Okay.
Und gerade wenn es dann um Suizidgedanken geht oder so. Ich habe gesehen, das wollte ich immer schon mal machen, in Köln gibt es ja eine Ketamin-Klinik. Weil das ja, also Ketamin, für alle, die es nicht genau wissen, das ist ja eigentlich ein Narkosemittel, was den Vorteil hat, dass man, dass es eins der wenigen oder vielleicht das einzige Narkosemittel ist, was den Atem nicht stoppt. Daher wird das oft eingesetzt. Und es ist daher illegal als Narkosemittel und daher kann man es auch legal benutzen. Wenn man es jetzt gegen Depressionen einsetzt, dann nennt sich das Off-Label. Das ist, ja, ich glaube, ich weiß gar nicht genau, was es da für Einschränkungen gibt, ob das auf eigene Gefahr ist oder so. Ich weiß nicht, aber da, das kann man legal anbieten. Mhm. Und es ist halt eben ja auch als Partydroge bekannt und John Lilly hat da viel drüber geschrieben, also und ist da auch, glaube ich, ein bisschen crazy drüber geworden, was zu viel benutzt hat. Aber das ist, ist ja schon mal ein, das sind ja schon so die ersten Vorläufer. Ne? Und andere Vorläufer, was ich auch noch entdeckt habe, was ich auch spannend finde, dass einige Zentren da waren, die Werbung gemacht haben, eben in Holland, wo ja auch Olli gearbeitet hat oder so, nämlich mit den Trüffeln, also ja, mit den Pilzaspektteilen, die da ja legal sind und die ja genauso wirken wie der Pilz an sich, ne, wo halt das Psilocybin drin ist. Und das fand ich auch nochmal interessant, wo wir gerade vorhin schon mal drüber sprachen, wer kann sich eigentlich Psychedelika leisten? Mhm. Das war nicht so wirklich Thema, aber mir kam das so ein bisschen auf, weil ich habe das auch in Berlin, habe ich auch mit Leuten gesprochen. Also es kommen jetzt gerade in Amsterdam und Umgebung gibt es jetzt immer mehr diese, das sind keine Kliniken, das sind so Therapiezentren vielleicht oder Workshop-Zentren, die so zwischen 2 bis 5 Tage Workshops anbieten, indem man 1 bis 2 Mal einmal in der geringeren, einmal in der höheren Dosis bei den langen Tagen, bei den langen Wochen oder vielleicht auch nur einmal dann eine höhere Dosis bei den Wochenenden diese Psilocybin-Trüffel nehmen kann in der Gruppe. Mhm. Und das, was mich so ein bisschen, ich will gar nicht sagen, ich kann es total nachvollziehen, aber es hat mich natürlich irritiert, die Preise. Also das ein Anbieter war da, der hat, glaube ich, für 3 Tage waren es, glaube ich, sowas wie 2.500 Euro genommen und für 5 Tage 5.000 Euro.
Wow.
Also 5 Tage in einem sehr luxuriösen Spa-ähnlichen Wellness-Dingen.
Mit Verpflegung und Unterkunft. Und
Übernachtung, schon alles dabei, aber trotzdem.
Ja, ja, okay.
Und du nimmst dann unter Aufsicht. Ja, kommen wir gleich zu, ob das grenzwertig ist oder nicht. Habe ich auch erst gedacht, aber dann habe ich mir natürlich schon ein bisschen Gedanken gemacht. Weil, was die natürlich, also es waren sehr nette Menschen, ich habe länger mit denen gesprochen, also es waren jetzt keine Abzockertypen, gar nicht, sondern deren Intention ist wirklich diese Erfahrung, weil wir wissen ja alle, Set und Setting ist halt so wichtig.
Ja, ja,
ne?
Super wichtig.
Das halt zu gewährleisten, dass das so gut und optimal wie möglich ist. Mhm. Und dazu gehört eben ja auch zum Beispiel eine medizinische Betreuung. Also, dass auch ein Arzt da ist, der zum Beispiel auch in irgendeinem, weil es kann ja mal auch ein physisches, natürlich, also gar nicht ein psychisches, es kann ja mal einer irgendwie Herzprobleme kriegen, Atemprobleme, was auch immer, Kreislaufkollaps, kann ja vorkommen. Also allein, dass man schon da beruhigt ist, wenn man damit kommt. Mhm. Und die sagen auch, ja, wir wollen auch unsere Leute bezahlen. Wir wollen denen halt auch das, wir wollen das auch als Job etablieren.
Mhm.
Und wenn du jetzt natürlich 5 Tage lang Leute hast, die jeden Tag da sind, die therapeutisch arbeiten, stundenlang, also wenn man jetzt alleine so eine Therapiestunde von einem Psychologen oder so kennt, weiß man ja, was das auch kosten kann,
ja,
dann kommt da ja schnell was zusammen.
Ja, ja.
Von dem her kann ich das nachvollziehen, kann ich das auch in einer gewissen Form gutheißen. Gleichzeitig sage ich natürlich auch, wow, aber wer kann sich denn das leisten? Wer kann sich denn wirklich, ich meine, ne, das Gleiche gilt natürlich auch für die Ayahuasca-Zentren in Südamerika. Ich meine, da kostet es natürlich auch genauso viel, weil wenn ich von hier aus dahin fliege und man bleibt dann ja auch nicht nur ein paar Tage vielleicht, aber wenn ich dann zum Beispiel bei sowas wie Blue Morpho, habe ich mir mal die Preise angeguckt, das ist ja so eine der angeblich besten Ayahuasca und irgendwie Psilocybin, wie nennt man das denn?
Therapeutische Anbieter.
Zentren, ja, Anbieter. Ja, ja, ja. Da ist man dann auch schnell bei so einem Preis.
Ja, ja,
ne? Und fliegt natürlich um die halbe Welt, was ja dann wiederum klimatechnisch auch wieder ein Thema sein kann.
Ja, ja.
Also das fand ich, da wurde jetzt gar nicht so drüber gesprochen, aber das kam mir nochmal so auf, weil gleichzeitig kann man natürlich theoretisch sich auch in Holland für ein paar Euro Trüffel kaufen, sich mit ein paar Freunden in den Wald setzen und die Erfahrung auch machen. Das kostet natürlich weitaus weniger, kann natürlich sehr kostspielig sein, auf eine andere Weise,
ja, ja,
wenn es dann
genau
schief läuft.
Also Set und Setting und vor allen Dingen auch die Gewissheit zu haben, dass das dass mir nichts passiert, wenn ich jetzt in diesem Zustand bin. Ich glaube, dass klar, das lassen sich Leute dann was kosten, beziehungsweise das ja, also ich kann da jetzt auch erstmal nichts Schlimmes finden, aber du hast natürlich recht. Also
nein, das schlimm ist es gar nicht. Ich meine, es ist ja alles, wie, ich meine, du kannst für 1.000 Euro die Nacht in einem Hotel übernachten oder du kannst für 10 Euro oder
in einem Hostel. Heute, ja, ja, klar. Ne?
Also das ist ja jedem selbst überlassen. Nur ja. Man merkt im Moment, das meinte ich ja vorhin auch, als ich gesagt habe, da sind alles primär weiße Mittelschicht im Publikum. Das ist im Moment natürlich etwas für Leute, die sich's irgendwo leisten.
Ja, 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 ja. Genau, genau.
Und aber das war, ist natürlich etwas, was sich ändern muss. Das kam schon so ein bisschen vor in diesem Africa-Track, als es um die Jugendlichen ging, weil von denen hat natürlich keiner diese Kohle. Und wenn du jetzt, sag ich mal, bei denen Trauma behandeln willst, dann muss das ja ganz anders funktionieren.
Ja, ja.
Und da hat auch ein bisschen Rick Doblin, wenn ich mich richtig entsinne, drüber geredet, so, wie kann man diese Behandlung billiger machen? Weil ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, in den Maps-Studien, da kostet ja alles ein bisschen mehr, weil das muss ja alles genau protokolliert und überwacht werden. Das kostet pro Person $50,000.
Wow.
Ne? Okay. Und sie wollen jetzt auch bald wohl mit Gruppen anfangen. Also bisher war ja das MAPS-Protokoll für MDMA gegen posttraumatischen Stress immer eine Person, ein Mann-Frau-Paar an Psychotherapeuten. Mhm. Und sie wollen jetzt gucken bei den nicht ganz so schweren Fällen, ob man auch mit 4 bis 6 Leuten in der Gruppe arbeiten kann, was ja bei den Ayahuasca-Sessions oder auch Psilocybin-Sessions, wie sie jetzt da in Amsterdam angeboten werden, ja auch eigentlich immer so ist.
Ja,
das ist ja, ja. Selten 101-Sessions. Alleine um mehr Leuten diese Möglichkeit zu geben, ne? Weil du musst ja jetzt, das war auch ein anderes Thema, was bei MAPS noch aufkam, du musst ja jetzt auch erstmal die ganzen Therapeuten ausbilden, die, wenn denn mal das Ganze legal wird, auch damit arbeiten können.
Ja, ja, klar.
Und das geht ja auch nicht von heute auf morgen. Kostet auch Geld und also es ist alles nicht ganz so einfach, ne? Also
das Interessante ist, dass die Substanzen wahrscheinlich das Billigste an dem Ganzen,
oder? Wenn sie mal ganz normal legal sind, ja, 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 ich meine, wir kennen, ich erinnere mich dunkel, als MAPS nochmal irgendwie sowas wie ein Kilo Ecstasy brauchte, also MDMA für eine Studie, die hatten wohl noch ganz viel, aber da war irgendwas nicht dokumentiert, weil das sind ja verschiedene Substanzen, die damit verbunden werden und die konnten das deswegen nicht benutzen, weil sie dieses alte Sample nicht richtig dokumentiert hatten und mussten dann für richtig viel Geld, weil es ja eigentlich illegal ist und es dann zu kaufen, das kostet hunderttausende Dollar, was wahrscheinlich auf dem Straßenmarkt irgendwie oder im Darknet, keine Ahnung, paar hundert oder so gekostet. Also von dem her ist das schon auch nochmal so ein Faktor. Also da ist sehr viel so auch, wie gesagt, das kam immer mal wieder so auf, ne, diese ganzen Fragen. So wie realisieren wir das denn eigentlich jetzt, wenn das denn jetzt mal legal wird? Wie können wir das finanzieren? Wie können wir das möglichst vielen Leuten zugänglich machen? Das sind alles noch Herausforderungen, glaube ich, mit denen sich die Szene gerade in den nächsten Jahren, glaube ich, noch sehr beschäftigt. Ja,
das ist dann die nächste Stufe, ne? Erstmal.
Da gab es auch, glaube ich, einen Vortrag, den habe ich nicht gesehen. Da ging es auch, glaube ich, darum, was ist nach der, also sowas wie Post-Prohibition. Face. Das wäre in dem Zusammenhang wahrscheinlich spannend, sich den auch nochmal anzugucken.
Ja, ja, genau. Also, ja.
Also was bei, glaube ich, bei diesen Workshop-Anbietern, von denen ich gerade sprach, glaube ich, auch noch ein Faktor ist, und da ging es auch viel drum, ist das Thema Integration. Weil es geht ja gar nicht so sehr um die Erfahrung an sich, sondern um die Integration. Ich sprach auch jetzt, das war in Berlin mit jemandem, der mir auch sagte, ja, vor 6 Jahren hat das noch eigentlich gar keinen so richtig interessiert. Ne? Und heute ist das in aller Munde, nämlich die Tatsache, was passiert denn, nachdem ich meine Erfahrung hatte? Wie integriere ich meine Erlebnisse in mein Leben? Und da sagen zum Beispiel jetzt diese Anbieter von diesen Workshops auch, die bleiben auch dran. Ne? Also du fährst nicht nach Hause und das war's dann, sondern wenn du, also es gibt weiter, also auch nicht jetzt nur, wenn du Bedarf hast, sondern das ist wirklich ein Teil dieses Programms, dass dann noch Skype-Sessions sind, dass man redet miteinander, dass man im Zweifel, wenn man wirklich der Ansicht ist, man muss sich nochmal sehen, auch nochmal One-on-One-Direktgespräche haben kann. Und das finde ich natürlich, auch gerade aus meiner persönlichen Erfahrung, über die ich ja auch dazu mal gesprochen habe, das ist ja das A und O.
Ja.
Die Integration ist, da fängt die Arbeit an. Die Session an sich, klar ist das auch Arbeit, aber wie gesagt, wenn ich das bei mir so sehe, aber auch bei anderen Leuten, da kann auch wirklich viel passieren. Und da hat man auch am meisten von. Und wenn ich das nicht mache, aus welchen Gründen auch immer, dann habe ich eigentlich den Sinn und Zweck meiner Erfahrung eigentlich nicht wirklich erfüllt. Ja, meine ich persönlich, genau. Ist eine Meinung, aber
Es geht es geht halt nicht nur um den Trip, um die tolle Erfahrung, sondern was passiert danach?
Genau,
ja.
Oder gerade eben, wenn sie nicht toll war, dann muss man ja vielleicht noch mehr arbeiten. Mhm. Also und wenn man dann alleine gelassen wird oder da sich niemand kümmert oder so, dann wird es ja schwierig.
Ja, ja, absolut.
Also das ist jetzt auch was auch immer mehr gerade so junge angehende Psychologen auch mit in ihr Programm mit aufnehmen. Mhm. Ne? Also dass sie Integrationsarbeit anbieten. Du kannst ja nicht in Deutschland als Psychologe jetzt anbieten, mit dir zusammen eine Substanz zu nehmen, das ist ja illegal, aber du kannst natürlich anbieten, wenn sie irgendwie Integrationshilfe brauchen, weil sie entweder einen schlechten Trip hatten oder einen fantastischen Trip, aber sie denken, sie sind Jesus oder so, dann kommen sie mal zu mir, ich helfe ihnen dann.
Ja,
das ist auch etwas, was in den letzten, was früher nicht gab. Oder natürlich ging man dann vielleicht zu einem Psychiater. Mhm. Aber dass es wirklich ganz konkret auch Leute sind, die sich genau mit dieser Thematik beschäftigt haben, die vielleicht selbst Erlebnisse gehabt haben oder so, das ist jetzt so ein bisschen neuer nochmal. Und also das ist, glaube ich, gab auch einen Vortrag, einen ganzen Workshop, glaube ich, Preparation and Integration of Psychedelic Experience. Also wie bereite ich mich vor auf eine psychedelische Erfahrung? Was mache ich während, aber was mache ich auch danach?
Hm.
Also über das Während ist, glaube ich, viel immer schon diskutiert worden, aber gerade vor und nachher, das ist kommt immer mehr. Es gab mehrere Workshops über Schattenarbeit. Einen fand ich total super Titel, Ego Death for Beginners, also Ego-Tod für Anfänger.
Ja.
Den hätte ich auch ganz gerne gemacht, aber das Problem war auch da wieder die Zeit, ne? Weil die Workshops liefen da auch parallel,
ja, ja.
Ne? Und gingen dann auch mindestens 1,5-2 Stunden. Das heißt, man verpasste mindestens einen kompletten Track. Ich war dann so hin und her gerissen und man muss sich dafür anmelden, dann habe ich das irgendwie verpasst, also wie das immer so ist. Ne? Dann,
Naja, aber man kann sich's ja auf YouTube.
Ja gut, die kann man nicht, da wäre schon besser gewesen, man wäre dabei gewesen.
Okay,
das waren ja Workshops, das war jetzt,
da ging's. Ach so, ja, genau, das ist ein
Workshop. Interaktion und so. Also das war ein anderes Thema, was auch noch öfter aufkam, was ich so ein bisschen erschreckend fand, fast schon. Also natürlich hat man schon oft davon gehört, dass es auch immer mal wieder zu so sexuellen Übergriffen kommt bei vielleicht gerade Ayahuasca-Zeremonien in Südamerika oder so, hat man schon öfter mal gehört. Aber ich machte mein Package auf, kriegst ja immer
kriegst Tütchen, so ein Goodiebag.
Goodiebag, wo auch ein ganzes Buch wieder drin war mit ganz vielen Aufsätzen und so. Und da gab es dann den Ayahuasca Community Guide drin, Sexual Abuse Awareness. Ein ganzes kleines Booklet zu diesem Thema, ne? Was man, also Safety Guidelines, dass man nur mit Freunden möglichst was nehmen soll, dass man gucken soll, was sagen andere Leute über diesen Schamanen zum Beispiel und so weiter. Das ist ein ganzes Heft und wow, da war ich so ein bisschen. Auch nochmal ein interessantes Thema. Ne? Warum muss man dafür ein ganzes Booklet machen? Warum gab es mehrere Vorträge zu dem Thema? Bisschen shocking. Aber, natürlich auch wunderbar, dass Leute sich das wirklich vornehmen, um da die Leute auch, dass die Leute da ein Bewusstsein für entwickeln, weil es nun mal eben leider auch oft dazu kommt. Gerade eben, das ist ja, das ist natürlich so, dass gerade jetzt in Südamerika ist das ja ein unfassbarer Touri-Boom.
Und
jeder kann ja sagen, ich bin Schamane. Ich meine, Ayahuasca kann ich da am Markt kaufen, fertig abgefüllt in der Flasche. Und dann sage ich einfach, ich bin jetzt der Schamane. Und wenn ich mich jetzt an irgendeine gut aussehende Europäerin oder Amerikanerin ranmachen will, dann ist das wahrscheinlich eine Möglichkeit. Und das ist natürlich schrecklich. Aber es scheint so zu sein. Sonst
ich überlege gerade die ganze Zeit schon. Ich meine die, weißt du, diese amerikanische Journalistin Amber Lyon. Ich meine, die hätte damals, als sie da, sie hat ja bei Joe Rogan, der hatte ja so ein bisschen auf das Thema gebracht.
Genau.
Und dann ist sie ja, ich weiß nicht, ein Jahr oder zwei später wiedergekommen. Da hat sie dann tatsächlich diese ganzen Erfahrungen gemacht.
Ja.
Und ich meine, im Zuge dessen hatte sie tatsächlich auch von so einer negativen Erfahrung, wo ihr einer praktisch an die Wäsche gehen wollte oder so. Ja, ja, klar,
und
logisch,
Scharlatane. Es ist vor allen Dingen auch nochmal, ich glaube jetzt nicht, also das ist der Ayahuasca Community Guide, Sexual Abuse Awareness. Ich glaube jetzt nicht per se, dass das nur in der Ayahuasca-Community vorkommt. Es scheint ein bisschen stärker davor zu kommen, weil es vielleicht gerade auch so die Leute anziehen kann, die dann denken, oh, das ist eine super Idee. Also ich meine, es ist ja quasi, mal böse gesagt, so ein bisschen wie sanktioniertes Date-Raping, weil du gibst einer Frau irgendeine Substanz, die sie erstmal nicht so ganz willfähig lässt. Also ja. Je nach Dosis und was auch immer bist du ja vollkommen weggetreten oder kriegst nicht alles mit, bist sehr beeinflussbar. Das ist ja gar nicht mehr in dem klassischen Sinne Vergewaltigung, sondern vielleicht denkt man dann auch sogar, man will jetzt mit dem Schamanen Sex haben, weil der vielleicht einem gerade auch einredet, das ist total gut jetzt für deine spirituelle Entwicklung oder so ein Scheiß. Ja, das kann alles sein. Und daraufhin bezieht sich halt dieses Ding. Also das fand ich nochmal, aber eben auch positiv, dass das aufgenommen wird, dass das nicht einfach, also die Schattenarbeit der psychedelischen Community.
Ich wollte gerade sagen, genau. Ne? Wie alles hat das, zieht sowas natürlich auch so Scharlatane an und Leute, die das ausbeuten wollen. Klar, logisch.
Ja. Ja, dann vielleicht noch mal zu so ein paar also den etwas strangeren Sachen, also die gar nicht so, die auf den ersten Blick sehr strange klingen, die aber teilweise wirklich auch Substanz haben. Also wer auf jeden Fall auch wieder da war, war Kilindi I. Das ist ja ein Afrikaner, oder nee, ist eigentlich ein Amerikaner, ich glaube ein Martial Arts Artist.
Also Kampfkünstler.
Kampfkünstler. Mhm. Und der ist ja bekannt dafür, wer sich ein bisschen mit der Szene auskennt, hat den auf jeden Fall schon mal gehört oder gesehen, dass er gigantische Mengen Pilze einnimmt. Also jenseits des heroischen Trips. Ich glaube, sowas wie, war das 30 Gramm oder so auf einen Schlag und dann in irgendwelchen Alternativdimensionen rumreist oder so und darüber spricht. Ich fand das interessant, er war inspiriert überhaupt, sich für diese ganze Thematik zu interessieren, als er als Kind mal einen Ray Harryhausen-Film gesehen hat. Ray Harryhausen, für die, die es nicht wissen, ein berühmter Special Effects Künstler, der eigentlich die Stop Motion Animation zur Meisterschaft gebracht hat.
Ja, ganz
Filme
genau.
Wie Sindbads siebte Reise, also Jason and the Argonauts und solche Sachen. Ja. Hat jeder schon mal was
von. Ich wollte gerade sagen, jeder von uns hat also da mal, mindestens einen Film mal gesehen.
Die degenkämpfenden Skelette hat jeder oder den Zyklopen und so.
Gwangis Rache.
Genau, also wirklich ein super, den ich übrigens mal getroffen habe, Ray Harryhausen.
Ich auch.
Ja. 1992 auf der Berlinale. Da war ich schon alt.
Ich hatte ihn getroffen hier bei der Eröffnung von dem Moviepark in Bottrop.
Ah ja.
Genau. Habe ich nur ein Autogramm gekriegt. Ja. Und ich durfte die Figuren sogar berühren. Das war ein großer Moment.
Wow, ja, das ist ja.
Ja, da war so eine Dauerausstellung.
Auch eine psychedelische Erfahrung.
Ja,
ja, auf jeden Fall. Er war, also Kilindi I war da inspiriert und hat sozusagen die Bewusstseinsforschung durch gigantische Mengen Pilze propagiert er auch. Er ist auch der Ansicht, dass es total, also er sagt immer so gerne, you have to take it alone in the dark. So. Er spielt auch so ein bisschen damit. Er ist so ein sehr großer, bäriger Typ und hat auch, also redet unheimlich gut und ist sehr so nach vorne hinweg. Hat dann auch noch irgendwie Szenen aus Doctor Strange und Ant-Man gezeigt, weißt du, so diese Quantenwelt von Ant-Man und auch wenn Doctor Strange da, das ist ja quasi eine DMT-Erfahrung auf den Film und so. Also fand, der war unterhaltsam. Da habe ich eine interessante Sache rausgezogen, habe ich nie bisher gehört, und zwar, dass er sagt, dass so die buddhistischen Mandalas oder auch die fliegenden Teppiche, hier so ein persischer Teppich, wie er jetzt liegt, ja, den ich nicht sehen, aber hier liegt so einer am Boden, dass das eigentlich für Leute, die halt außergewöhnliche Bewusstseinserfahrungen haben, dass das sozusagen wie so eine Art Karte ist, die eigentlich ein ganzes dreidimensionales Bild zeigen. Er hatte eine Animation, da sieht man so ein klassisches buddhistisches Mandala, das kennt man vielleicht so meistens so rund und dann oft noch so links und rechts Sachen dran. Und dann haben die daraus eine Art dreidimensionales, also als wenn man alles, was so platt ist, nach oben zieht. Also das sieht aus wie so eine Burg
quasi. Ja, ja, ja.
Und dass das eigentlich dazu da ist, dass man sich dann in diesen Welten bewegt oder so. Das fand ich sehr abgespaced.
Ja,
aber eben auch sowas kriegt man dann auf der Breaking Convention mit.
Ja.
Und spannend und interessant war auch noch Dr. Andrew Gallimore. Das klingt auch ganz verrückt, aber hat tatsächlich, ist wirklich eine total interessante Sache. Und zwar, was er machen möchte, ist, er sagt, ja, wenn ich jetzt DMT, also NNDMT rauche, dann habe ich eine maximal, weiß ich nicht, 10-minütige Erfahrung werde quasi kanonenmäßig in eine andere Realität geschossen.
Absolut, ja.
Sehe ganz kurz was, Leute, vielleicht Wesen, die sich irgendwie entweder über mich kaputt lachen oder sagen, ach, was machst du denn hier, schön, dass du da bist, irgendwas und dann bist du wieder weg. So. Und er sagt sich jetzt, ja, aber was ist denn, wenn diese, wenn das nicht einfach nur eine, in Anführungszeichen, Produkt unseres Gehirns ist, sondern wenn wir wirklich eine andere Welt betreten haben. Und wäre es nicht interessant, wenn man länger darin bleiben könnte? Nicht nur ein paar Minuten, sondern ein paar Stunden, ein paar Tage, ein paar Wochen. Da arbeitet er mit ein paar Forschern dran, jetzt sozusagen, also unter anderem auch mit Rick Strassman, der ja eigentlich einer der ersten Forscher wieder war zum Thema DMT, kennt wahrscheinlich alle Leute aus dem Thema, kennen das. Aber tatsächlich ist da auch, sind auch Leute vom Imperial College drin involviert, also dass sie wirklich überlegen, wie kann man das machen, dass man einen Menschen hat, der jetzt also einmal konstant, also wie in der Narkose, er vergleicht das immer so ein bisschen wie in der Narkose, da musst du ja auch vielleicht mal über mehrere Stunden in einem bestimmten Bewusstseinszustand gehalten werden. Mhm. Das heißt, du bekommst immer gleichmäßig oder immer wieder das Narkosemittel, aber du musst ja auch beatmet werden, du musst künstlich ernährt werden, all diese ganzen Dinge. Mhm. Das ist auf der einen Seite, also das klingt crazy, hat aber natürlich eine total interessante Konnotation. Und ich glaube, die Leute vom Imperial College, die interessiert jetzt weniger die Frage, ob wir jetzt in einer anderen Dimension sind, sondern die wollen auch, glaube ich, nicht, dass man da irgendwie Tage drin bleibt. Aber die haben schon Interesse daran, diesen Peak-Zustand wenigstens mal etwas zu verlängern, zu auch, sagen wir mal, vielleicht eine halbe Stunde oder Stunde, um einfach mehr Forschung zu betreiben. Also weil sie ja viel Leute Gehirne scannen, also mit MRTs oder so, während die Leute trippen. Und das ist natürlich dann, wäre besser, wenn
ja,
die
ja,
eine Stunde trippen. Ich weiß mal nicht so genau, ich frage mich immer, wenn ich das lese, denke, wer zum Teufel nimmt DMT und legt sich in so ein MRT? Aber okay, jeder Jack ist anders.
Ne? Ja, ja, ja.
Aber das fand ich total interessant. Der hat auch ein Buch geschrieben, das habe ich auch hier, Alien Information Theory. Da geht es auch noch mal um noch crazyere Sachen. Also es gibt einen super Podcast mit James Jesso, machen wir wieder Werbung, mit Andrew Gallimore, den verlinken wir auch, glaube ich mal, der fasst diese ganze Forschung sehr interessant zusammen und ich habe auch ein bisschen so mit Andrew geredet und der ist nicht irre oder so, das ist schon wirklich, das hat Hand und Fuß, aber es ist, wow, also das ist auf jeden Fall perfekter Stoff natürlich für einen Sci-Fi-Movie.
Logisch, ja, ne? Also das, erinnert mich auch so ein bisschen an Altered States.
Ja,
oder
genau, Dreamscape, all Sachen, ne, klar.
Ja. Ich meine, letztendlich hat man das ja auch immer versucht mit den Tanks, mit den Floating Tanks.
Richtig, genau.
Weißt du, wenn man dann da irgendeine Substanz zu sich nimmt, dass man dann da so länger irgendwie in den Dings. Ja, aber klar, logisch, DMT, ja, also das geht.
Die versuchen es halt noch
das so
wirklich noch stärker so zu halten. Sowas.
Verstehe.
Also wie gesagt, das waren jetzt mal so ein paar, das war jetzt so, wenn man mal ins etwas verrückter wirkendere
gucken
will. Ja. Also ich selber war jetzt nicht bei irgendwelchen Partys, muss ich zugeben. Ich glaube, aus dem Alter bin ich raus und habe auch keinen Bock drauf. Die war auch einfach zu platt.
Ja,
also das
sagen,
ging ja morgens um 9.30 Uhr fing der erste Vortrag an, um 18 Uhr fing, glaube ich, der letzte an oder manchmal ging es so bis 7 und
das ist ja Information Overload.
Absolut, ich bin dann manchmal noch abends essen gegangen mit ein paar Leuten oder so und das war es dann aber auch.
Ja,
Da jetzt noch irgendwie Party zu machen, also selbst die Abschlussparty habe ich mir dann geschenkt. Es gab, wie gesagt, mal Live-Musik und so weiter. Ich habe noch ein paar, eine Sache, die ich noch ausgetestet habe, das finde ich noch interessant, das sollten wir vielleicht noch erwähnen, war das Lucia Light. Das haben zwei Österreicher entwickelt. Das war, ist auch eine
abgefahrene. Hab ich schon mal gehört.
Ja, das, ist das kursiert schon länger. Das ist auch eine total abgefahrene Sache. Und zwar haben auch einen Vortrag gehalten. Die beiden hatten sich, die hatten wohl, glaube ich, die Bücher von Kenneth Ring über Nahtoderfahrungen gelesen und haben dann halt von dem Tunnel gelesen und haben sich da, also den Tunnel durch die Nahtoderfahrung durchfliegt auf das weiße Licht zu, sage ich jetzt mal im Klischee.
Nö, so ein Klischee.
Und dann haben die sich überlegt, kann man das nicht irgendwie rekreieren, diese Nahtoderfahrung, aber jetzt nicht mit Substanzen, sondern nur mit Licht alleine. Mhm. Und was die dann gemacht haben, war, die haben so ein, also der eine oder andere kennt das vielleicht noch, das gab es auch in den 70ern schon, das waren, glaube ich, diese, wie hießen die noch, diese stroboskopischen
Lichter.
Ach, die haben auch Namen. Komme ich jetzt gar nicht drauf. Und das haben die sozusagen als Grundlage genommen, aber eben ganz modern und computergesteuert und mit ganz vielen Lichtern und so. Mhm. Und was man halt macht, ist, man setzt sich quasi vor diese Lampe und man kann das mit Musik, also ohne Musik machen, Kopfhörer oder so. Und dann spult diese Lampe ein bestimmtes Programm ab. Man sitzt mit geschlossenen Augen davor und tatsächlich muss man sagen, was halt passiert ist, innerhalb kürzester Zeit hat man diese sehr DMT-ähnlichen Bilder vor sich. Und
tatsächlich.
Und es entwickelt sich auch ein, also ich habe auch diesen Tunneleffekt auch gehabt.
Ah.
Jetzt muss man sagen, man konnte die immer nur so, ich glaube, 7 Minuten oder so austesten. Und ich hätte gerne mal so eine Stunde davor gesessen oder so, um wirklich mal zu gucken, weil, also gerade so eben, als es, also am Anfang, erstmal, wenn du das noch nie gemacht hast, ja, ist es ja, immer ja, so, man muss sich ja, erstmal ja, gewöhnen, ja, was ja, sind das jetzt hier und so, aber so am Ende dieser 7 Minuten, da hatte ich so kurz das Gefühl, ah, okay, da passiert jetzt auch mehr als nur auf der visuellen Ebene, weil die Frage ist ja, produziert das jetzt irgendwie nur eine lustige Lightshow, die schon cool ist, aber ja, brauche ich das, ne? Oder passiert da auch noch mehr? Und da hatte ich schon das Gefühl, da könnte mehr sein. Also, wer mal die Gelegenheit hat, ja, ich weiß auch nicht wo, also ich glaube, die Mind-Kollegen von der Mind Foundation in Berlin bieten öfter mal Sessions damit an. Die haben auch eine Lucia Light. Also, wer bei Facebook der Mind Foundation folgt, der kann vielleicht mal gucken, manchmal posten die so, die machen ja gerne mal auch in Berlin so Meetings. Also, wer da in Berlin ist, vielleicht kriegt man das da mal mit oder man googelt mal Lucia Light. Also wir verlinken da auch mal zu. Ich fand es ganz interessant. Also die nennen das Neuropsycholyse. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt, also in dem Vortrag haben die natürlich darüber geredet, wie toll das ist. Ist ja logisch. Ne?
Ja, klar.
Macht man ja auch. Man ist ja begeistert von dem, was man tut. Aber fand ich auch nochmal interessant. Also,
aber ist das ein Produkt, was man kaufen kann? Das
kannst du kaufen.
Ah, okay.
Kostet wahrscheinlich auch ein Heidengeld, wie üblich, ja, diese Dinger. Aber kannst du natürlich kaufen,
okay,
ich stelle das her.
Aha.
Also das war jetzt, es gab eben auch ein paar Tracks, die sich damit beschäftigt haben, andere Bewusstseinszustände zu erreichen ohne Substanz.
Ohne
Substanz, sei es Holotropes, Atmen oder Yoga oder sowas. Ne? Also das war ein Vortrag, auf den ich mich sehr gefreut hatte, der ging es um Yoga, der nicht so gelungen war. Da,
okay.
Das war so, weil das finde ich ja auch sehr spannend. Eine Frau hat einen Vortrag über Yoga gehalten, der war wiederum sehr gut. Da ging es auch darum, dass zum Beispiel kann das jetzt nicht, ich weiß nicht, ob das stimmt, es war im Vortrag für mich sehr schlüssig, dass die Ursprünge von Yoga in Ägypten auch waren. Sie hat das dann ganz gut erklärt und so, kann ich jetzt, wie gesagt, ich bin kein Experte, aber war erstmal sehr schlüssig, fand ich ganz interessant und ein anderer war nicht so, weil ich finde das ja auch, gerade ich mache ja auch
Yoga
und
du bist ein Yogi.
Ich bin kein Yogi, ich mache Yoga.
Ja.
Das ist, glaube ich, ein Unterschied. Aber das ist ja das Kundalini-Yoga, was ja auch, sagen wir mal, ein bisschen so auch vielleicht auf so Effekte zielen kann. Also es ist vielleicht nicht das Ziel, aber es passiert vielleicht mal auch eher. Von dem her fand ich das schon ganz spannend. Aber da hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht. Aber der Vortrag von der Frau, der war ganz gut.
Ne? Ja, also, ja. Was ist denn jetzt so dein Fazit? Oder hast du noch was du...
ansonsten... ja, mein Fazit. Also
bist du wieder sehr inspiriert nach Hause?
Ja, es hat total Spaß gemacht. Also ich meine, solche Conventions, da geht es ja auch primär darum, Leute zu treffen.
Ja. Das finde ich immer so bemerkenswert, wie einfach du so Kontakte findest. Ich bin ja eher so ein leicht introvertierter Typ. Ich brauche da immer so ein bisschen für, aber du hast ja da überhaupt keine.
Ich meine, der Vorteil ist halt, es sind ja viele Leute, also viele Leute sind ja auch alleine quasi da.
Ja,
also
ja.
Ich vielleicht kurz, was ich sehr lustig fand, ich ging quasi aus meiner Unterkunft am ersten Morgen, am Morgen raus, genau. Ich hatte mich abends schon angemeldet und tauchte neben mir so ein Typ auf, der Paolo. Der kam aus Hongkong, extra für diese Konferenz.
Wow.
Der ist ein Italiener, arbeitet offensichtlich irgendwo mit viel Geld, also war ein jüngerer Typ, wirkte auch jetzt nicht so, als würde er, also auf den ersten Blick hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es jemand, der mit sehr viel Geld arbeitet,
okay.
Aber das war sehr offensichtlich dann nach einer gewissen Zeit und der hatte gerade eben vor nicht langer Zeit eine Psilocybin-Erfahrung gemacht, die ihn total geflasht hat und jetzt war er natürlich Feuer und Flamme für das Thema und ist dann gekommen. Also, aber war ein total netter Typ, mit dem habe ich sehr viel abgehangen, weil klar, ne, das wenn man dann mal so Leute hat. Und aber es waren auch viele Leute so da und dann kommt man auch schnell ins Gespräch. Und du hast ja auch mit den Vortragenden, die laufen ja auch da alle rum.
Ne? Ja,
ist ja alles interessant. Also ich fand das, es hat mir total Spaß gemacht. Und was ich immer wieder interessant finde, ist, was für eine große Gruppe sympathischer, netter Menschen in dieser Szene so rumlaufen.
Ja.
Also man hat wirklich so gut wie keine komischen Leute da. Also man denkt ja vielleicht,
es ist nicht so wie Weekend of Hell.
Zum Beispiel, genau.
Obwohl, man muss fairerweise sagen, die sind auch alle nett. Das sind ja, ne, also.
Ich glaube, die meisten Menschen sind ja auch nett. Das ist ja genau das Problem, dass unsere Welt den Leuten suggeriert, dass die Welt so schrecklich und so schlimm ist und die Leute alle so gefährlich und das ist ja eigentlich gar nicht so.
Ja.
Aber das fand ich einfach toll und das macht einfach total Spaß und eben gerade dieses Kaleidoskop, also was ich jetzt heute alles gerade erzählt habe, wenn man das mal so überlegt, und das ist ja, wie gesagt, das war nur ein Bruchteil, auch nur ein Bruchteil von dem, den ich gesehen habe. Ich habe natürlich noch viel mehr Sachen gesehen, aber das würde jetzt ein bisschen zu weit führen. Ich will ja jetzt auch nicht jeden Vortrag erzählen, sondern nur mal so einen Überblick verschaffen. Und da merkt man ja schon, wow, ne? Wow, was gibt's da alles? Und aber eben auch dieser ehrliche Wunsch der einzelnen Leute nach eigener Veränderung, Transformation, aber eben auch nach Transformation der Gesellschaft und helfen wollen. Also, dass es unheimlich vielen Leuten darum geht, anderen Menschen zu helfen. Und dieses Versprechen dieser ganzen, also der Substanzen in dem Fall jetzt, für so viele Menschen eine Heilung zu ermöglichen, für die es bisher keine gibt. Das ist einfach eine tolle Intention. Mm. Und man muss natürlich jetzt gucken, wie wird sich die nächsten Jahre entwickeln, wie löst sich dieses Versprechen auch wirklich ein. Mm. Und gerade in dem Moment, wo es dann vielleicht mal aus den Testphasen rausgeht und in die freie Wildbahn quasi kommt, ne? Wenn jetzt wirklich jeder, der will, zu seinem Psychotherapeuten gehen kann und sagen kann, ich möchte jetzt gerne mal eine MDMA-Erfahrung mit Ihnen machen oder so, dann wird sich das ja auch nochmal interessant darstellen.
Ja.
Also das wird nochmal interessant und ich denke, das wird auch Thema der nächsten und übernächsten Breaking Convention sein. Ich denke, spätestens bei der übernächsten in 4 Jahren ist es vielleicht schon soweit, dass einige Sachen legal sind und man schon die ersten Erfahrungen damit macht.
Mhm. Es bleibt auf jeden Fall spannend, das ganze
Thema. Es bleibt auf jeden Fall spannend und
nächstes Mal komme ich auch mit.
Ich freue mich auch schon aufs nächste Mal. Und speaking of nächstes Mal, nächstes Mal und zwar relativ schnell, glaube ich, hintereinander, hinter diesem, also ich sag mal in vielleicht 2 Wochen oder so.
Podcast-mäßig ist.
Podcast-mäßig erzähle ich dann noch von der Insight 2019 in Berlin.
Ja, wo es ja so ein bisschen mehr Deutsch
ein bisschen seriöser zu. Ja, seriöser. Deutsch weiß ich nicht, aber rede ich
seriöser. Jetzt. Seriöser, okay, okay.
War auch toll, gar keine Frage, aber ganz anders irgendwo und finde ich auch spannend, kann man auch mal drüber reden, warum, wieso, weshalb und so. Ja, ich hoffe jetzt für alle Leute, die sich für Psychedelika nicht so interessieren, dass es nicht zu langweilig war dass vielleicht doch was hängen bleibt, weil auch nochmal abschließend, es geht ja eigentlich nicht um die Substanzen, muss man immer wieder betonen. Ne?
Ja,
also die Transformation, die Veränderung, die können, also gerade die spirituelle Veränderung, die findet natürlich nicht alleine oder gar nicht unbedingt über die Substanz statt, sondern über das, was ich in meinem Leben mache.
Genau.
Also mein tägliche Praxis, mein Weg, den ich sonst gewählt habe.
Ja.
Aber eben die Substanzen können eine Hilfe sein, können Tor öffnen und vor allen Dingen aber eben in der Therapie wirklich vielleicht große Veränderungen, positive Veränderungen. Hervor.
Genau, also auf jeden Fall ein Thema, was man unbedingt im Auge behalten sollte.
Deshalb machen wir das ja auch. Genau, ja, ich sag mal abschließend wieder unser kleiner Sermon. Ihr könnt uns bei iTunes, wenn ihr wollt, eine möglichst positive Review oder wenigstens einen 5-Sterne-Klick hinterlassen, das freut uns.
Mindestens, ja.
Mindestens. Ja, mehr gibt's glaube ich nicht. Man kann uns bei Patreon auch unterstützen.
Ja,
das freut uns auch. Will. Wir haben ja auch ein paar Unterstützer. Vielen Dank an alle.
Ja.
Ich glaube, wir haben auch eine neue Unterstützerin, die habe ich gar nicht gefragt, ob wir sie benennen dürfen. Ich sage jetzt einfach mal Danke, weil sie weiß ja, wer sie ist. Weil manche möchten nicht so gerne, dass wir ihren Namen.
Haben wir das eigentlich, sagen. dass wir bieten wir das an, dass wir die Namen irgendwo?
Das bieten wir nicht an.
Nein, wir
bieten sowas
nicht an. Können wir.
Nein, also an alle, die uns unterstützen, auch wenn wir jetzt gerade keine Namen nennen, herzlichen Dank. Das freut uns total. Hilft uns auf jeden Fall, weil ein bisschen kostet der Spaß ja doch was, Server Space und
auch
ein
kleines
Mikro oder so. Und dann könnt ihr aber natürlich uns auch Fragen stellen. Ihr könnt uns auch Themenvorschläge schicken oder irgendwelche anderen Kommentare schicken.
Ja.
Und natürlich auf unserer Facebook-Seite, auf unserer Webseite, per E-Mail roland@mono23.com, bei Twitter vwfno. Ihr könnt uns auch unter unsere YouTube-Videos, das sind ja keine Videos, wir machen das ja nur Audio, aber da könnt ihr auch was drunter schreiben. Wir lesen das auch immer, wir kommentieren nicht immer alles, aber wir lesen das in der Regel. Und also Interaktion ist möglich. Und die Links zu den verschiedenen Dingen, über die wir heute geredet haben, findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes auf unserer Website. Viele Wege führen nach om.com.
Mhm.
Und wäre, glaube ich, alles, was wir heute zu sagen hätten, oder?
Nee, ich habe auch nichts hinzuzufügen. Also es war sehr, sehr interessant. Und ich habe richtig bereue es, richtig nicht mitgekommen zu sein.
Ja, ich habe mich auch sehr alleine gefühlt.
Oh Gott.
Nein, aber es wäre trotzdem cool gewesen, wenn du mitgekommen
wärst. Ja, auf jeden Fall.
Nächstes
Mal. Aber genau.
Ja. Gut, dann sagen wir wie immer, Friede sei mit euch.
Alles Gute auch beruflich.
Namaste
und tschüss.